In der heutigen Folge geht es um Selbstbewusstsein. Friedemann erklärt, warum er für viele Sachen, die er plant, organisiert und durchführt, gar kein Geld haben möchte. Später gehen wir dann darauf ein, wie wir unsere berufliche Laufbahn skizzieren. Also wo können wir uns in den nächsten 20, 30 Jahren sehen? Wie entwickelt sich unser Beruf als Unternehmer? Wir gehen dabei auch auf andere Optionen ein, zum Beispiel wie ist es, wenn man ein hochkarätiger Dienstleister wird, und legen aber ganz klar dar, wie wir uns unsere berufliche Laufbahn vorstellen. Und ganz entscheidend hierbei ist es einfach, dass man ein Selbstbewusstsein dafür entwickelt, was man selber eigentlich möchte. Und wir hoffen, dass du, lieber Zuhörer, dir diese Frage genauso stellst und dass wir vielleicht mit unserem Podcast heute eine Gedankenstütze oder ein Ankerpunkt dafür sind, dass du dir weiter eigene Gedanken machen kannst. Viel Spaß bei der Folge.
Der Proaktiv-Podcast. Proaktivität. Eine der wichtigsten Zutaten für ein erfolgreiches Leben. Florian und Friedemann dokumentieren ihren Weg zu mehr Proaktivität, erzählen aus ihrem Unternehmeralltag und liefern spannende Interviews mit hochkarätigen Unternehmern und Denkern. Schön, dass du wieder dabei bist beim Proaktiv-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Proaktiv-Podcasts. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin Friedemann und mir gegenüber, virtuell dazugeschaltet, sitzt der gute
Florian. Friedemann, ich freue mich wieder.
Jo, ich freue mich auch. Wie geht's dir?
Sehr, sehr gut. Wir starten unseren Podcast jetzt immer mit ein bisschen Musik am Anfang und das gefällt mir sehr gut. Die Energy ist hoch und ich war gerade ziemlich müde, jetzt bin ich es nicht mehr. Ich habe Lust.
Ja, das ist ziemlich cool. Für die, die es noch nicht gewusst haben, man kann mit Zoom nicht nur den Bildschirm übertragen, sondern auch Audio und dann einfach Spotify aufmachen und so ein bisschen DJ spielen und gemeinsam ein bisschen Musik abfeiern. Also das bringt einen auf jeden Fall in den richtigen State für das nächste Meeting. Und ja, also das finde ich ist eine gute Routine.
Nice. Wie geht's dir, Friedemann?
Ja, mir geht's auch gut. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ab Montag, also heute ist ja Freitag und am Montag geht's nach Ägypten für eine Woche. Und zwar wieder auf Workation. Diesmal bist du leider nicht dabei. Aber dafür 14 andere Amazon-Händler. Und zwar Newcomer. Viele Newcomer. Auch ein paar, die schon wirklich solide Umsätze fahren. Aber vor allem auch viele Newcomer. Und genau, ich habe das Ganze organisiert. Das kam aus der Idee, weil ich mir dachte, hey, es wäre doch auch mal cool, wenn die Leute, die gerade am Anfang sind, eine bezahlbare Workation angeboten bekämen, weil die brauchen es ja irgendwie auch vielleicht nochmal, die brauchen ja vielleicht nochmal besonders den ersten Kick, weil die haben den ersten Push so ein bisschen von außen oder so ein bisschen dieses Umfeld, um reinzukommen, weil viele von denen haben vielleicht noch nicht so die ersten richtig krassen Erfolgserlebnisse gehabt, aber die meisten Workations sind halt meistens so teuer, dass die sich ein Anfänger nicht leisten kann. Deswegen habe ich gesagt, so ich mache das Ganze zu dem Preis, den die da bezahlen kann und mache trotzdem eine geile Workation draus. Ich muss sagen, das Ganze wird jetzt eine Non-Profit-Geschichte. Also ich verdiene daran tatsächlich keinen Cent. Und das ist tatsächlich auch eine Sache, was eigentlich ein interessantes Thema ist. Ich habe nämlich am Anfang gedacht, dass es schon ein bisschen Überschuss geben wird, ne? Also jetzt nichts Großartiges, aber dass es ein bisschen Überschuss geben wird. Aber letztendlich ist das dann im Laufe der Planung doch so ausgegangen, dass das Budget also wirklich komplett ausgefüllt wurde. Und das ist ja auch wieder ein Muster, was man eigentlich bei vielen Projekten wieder sieht. Und in der eigenen Budgetierung. Das ist ja auch so mit der Grund, weshalb wir ein Kontenmodell haben. Ne? So viel Geld wie auf dem Konto ist, wird auch ausgegeben. Es ist ja auch bei Hausbauprojekten so, die kosten am Anfang, oder sie werden budgetiert auf vielleicht, weiß nicht, irgendein Gebäudekomplex auf 50 Millionen oder so und am Ende kostet er dann 70 oder 80 oder vielleicht sogar das Dreifache manchmal und zieht sich dann ewig hin. Und genau, das ist ein interessantes Phänomen. Aber vielleicht dazu mehr gleich. Was noch interessant ist über die Workation natürlich, ist, dass wir diesmal nicht nur komplett Fokus auf oder beziehungsweise nicht komplett durchgetaktet sind, sondern das Ganze auch so ein bisschen freier ist. Also ich habe jetzt so ein bisschen den Hybrid gefahren. Letztes Mal, als wir in Island waren, da war ja wirklich jeder Tag von vorne bis hinten durchgeplant, was sehr cool war, weil sich dadurch quasi, ja, weil einfach für alles gesorgt war. Also ich habe auch gute Rückmeldungen dafür bekommen. Aber eben auch das Feedback, hey, es wäre auch cool, wenn man all das, was man gelernt hätte, auch mal irgendwie in Ruhe an einem Tag umsetzen kann. Und das ist jetzt quasi das neue Modell, was ich mir überlegt habe. Am Anfang, den ersten Tag, machen wir richtig Seminar. Den zweiten Tag machen wir einen gemeinsamen Tagesausflug. Und den dritten Tag gibt es dann einen komplett freien Tag zur freien Gestaltung, wo man dann umsetzen kann, coworken kann. Und dann das Ganze einfach nochmal, so diese Triade.
Geil. Wie lange seid ihr da?
Eine Woche.
Ja. Das ist ja, du hast das ja angeboten als, ja eigentlich als Service für angehende Amazon-Seller und aber auch schon bestehende Amazon-Seller. Und in deiner Vorbereitung hast du ja auch Workshops vorbereitet, ist das richtig?
Also es werden wahrscheinlich 6 Workshops insgesamt.
Ja.
Ja.
Und worüber?
Verschiedene Themen, die alle irgendwie was mit Anfängen des Unternehmertums zu tun haben und mit Amazon. Aber tatsächlich, wir sind 3 Workshop-Leiter insgesamt. Und meine Themen sind, also es werden Themen über Performance-Marketing sein, und über, wie finde ich meine Markennische und so weiter. Und auch über, also ich mache vor allem so diese langfristige Unternehmensplanung. Ne? Vor allem, wenn man ganz am Anfang steht, dann hat man ja alle Möglichkeiten noch offen. Und viele Sachen kann man ja rückläufig nicht so easy ausbügeln. Beispielsweise eine gut laufende GmbH, die schon irgendwie 100.000 Euro Gewinn im Jahr macht, ist sehr schwer rückläufig noch in eine Holding-Struktur reinzubringen. Aber wenn du ganz am Anfang stehst und vielleicht noch gar keine GmbH gegründet hast, sondern das Ganze noch als Einzelunternehmer betreibst und jetzt willst du eine GmbH gründen, dann ist es natürlich super easy, jetzt die Holding-Struktur zu nehmen. Und genau, also bei mir geht es um langfristiges Denken, um auch mal ein bisschen Klarheit reinzubringen, in welchem Fall ist überhaupt ein Einzelunternehmen sinnvoll, in welchem Fall ist überhaupt eine GmbH sinnvoll, weil viele wissen gar nicht, dass eine GmbH auch wirklich, wirklich steuerlich teuer ist und erst dann Sinn ergibt, ab einem gewissen bilanziellen Jahresgewinn, der gar nicht so niedrig ist. Also den ganz genauen Wert habe ich nicht, aber es geht eigentlich los mit Steuerersparnis so ab 100.000 im Jahr an wirklich reinem bilanziellen Gewinn. Und eine GmbH hat auch für ein Handelsunternehmen teilweise wirklich krasse Nachteile. Und die Vorteile kommen eigentlich erst dann zu Tage, wenn die Firma schon echt gut läuft. Also das ist wirklich eine sehr, sehr langfristig gedachte Geschichte und man muss wirklich groß denken, wenn man eine GmbH gründet. Ansonsten kann man eigentlich auch sehr gut mit einem Einzelunternehmen fahren. Hat wirklich viele Vorteile. Man hat sogar noch einen Freibetrag von 24.500 Euro für die Gewerbesteuer. Man hat nicht dieses riesige Problem oder dieses nervige Problem bei der GmbH, dass der Warenbestand im Grunde genommen einfach nur eine Wertumrechnung ist und nicht als Betriebsausgabe gezählt wird, sondern einfach zu dem Gewinn am Ende des Jahres hinzugezählt wird. Und das ist natürlich ein riesiger Cashflow-Nachteil. Das heißt, wachsen kann man schneller als Einzelunternehmer, als GmbH, es sei denn, man pumpt sich diverse Darlehen rein. Sachen. Das war jetzt so ein kleiner 10% Sneak Peek in den Vortrag. Solche Themen werde ich da anschneiden und mal wirklich in die Tiefe den Leuten vorstellen.
Jetzt, wenn ich an letzte Folge denke, wo wir über Storytelling geredet haben, wie wirst du in deinen Vorträgen Storytelling anwenden?
Ja, sehr gute Frage, sehr gute Frage. Und da möchte ich mich noch. Also ich habe jetzt inhaltlich die Vorträge fertig und genau dieses Thema möchte ich jetzt noch angehen und ja, mir mal so ein bisschen jetzt keine großartigen Stories vorab überlegen, Aber einfach mal so überlegen, hey, wie kann man da rangehen? Und das Beste ist, glaube ich, immer zu fragen, hey, kennt ihr das? Oder hey, jetzt befindet ihr euch vielleicht gerade in der Situation, wo ihr euer Business gründet und alle sagen euch, hey, gründet eine GmbH. Oder andere sagen wiederum, eine GmbH ist viel zu teuer. Du kannst das Ganze auch als Einzelunternehmer und am Ende, weißt du nicht so genau, was du machen sollst. Und irgendwie, dass man das Ganze so ein bisschen bildlicher formuliert, als einfach nur zu sagen, das ist eine GmbH, das ist ein Einzelunternehmen, das sind die Unterschiede und die stichwortartig aufzulisten. Ich glaube, es ist besser, wenn man hinter jedem, also dass man vielleicht so einen Vergleich macht, ne, so eine Gegenüberstellung, aber hinter jedem Punkt, hinter jedem Kriterium, und also Vergleichskriterium, auch immer so einen kleinen Realitätsbezug einfach erzählt. Und genau.
Spannend. Das heißt, du wirst, ich frage mich das nämlich, also wenn ich einen Vortrag halte, jetzt, wir waren ja beim Storytelling-Seminar, jetzt ist die Next Level ist, Storytelling in so Präsentationen ganz automatisch einzubauen. Ich denke, ein krasser Faktor ist, wie du es gerade gesagt hast, die Leute mit einzubeziehen, also dann zu sagen, Friedemann, stell dir vor, es wäre so und so und dann machst du das, also quasi mit dir one-on-one reden, auch wenn es mehrere Leute in der Gruppe sind und dann halt mit verschiedenen Leuten one-on-one reden. Dann fühlt sich, glaube ich, jeder angesprochen. Was man bei dir wahrscheinlich noch machen kann, ist dass du auch von dir erzählen kannst, weil du hast das ja durchlaufen. Ja. Du kannst erzählen, ja, bei uns, wir haben das so gemacht und dann irgendwie das noch mit einbauen.
Ja, stimmt, das ist eine sehr gute Idee. Und wir hatten ja letztens in der Mastermind noch gestern dieses Storytelling-Konzept von Russell Brunson. Das wollte ich mir auch nochmal anschauen, dass ich mir da noch ein paar Beispiele von ihm, wie er da vorgeht. Und ich glaube, das ist auch ziemlich cool. Du meintest ja, oder irgendwer meinte, ich weiß nicht, ob du das warst, eigentlich erzählt er alles, was er erzählt. Sein Buch, seine Vorträge, seine YouTube-Videos, alles immer genau nach diesem Storytelling-Prinzip. Und man hat dadurch das Gefühl, dass man einfach dabei ist, abgeholt wurde.
Kurz für den Zuhörer, es geht um die 8 Teile, die wohl jede Story haben muss. Der Russell Brunson ist auch wohl ein Storytelling-Experte. Ich kenne ihn gar nicht so gut, ich habe seine Bücher aber schon oft gesehen, die sehen irgendwie alle sehr, haben einen ähnlichen Stil. Und er hat gesagt, er hat alle Stories von Disney, Pixar, alle Stories, die es gibt, die irgendwie cool sind und einschlägig waren, hat er analysiert und hat herausgefunden, dass die irgendwie alle nach dem gleichen Schema aufgebaut sind. Und dieses Schema besteht aus 8 Teilen und diese 8 Teile habe ich jetzt leider nicht im Kopf, aber die wurden uns gestern zugeschickt und das ist das, wovon Friedemann gerade gesprochen hat.
Ja, findet man sicherlich auch easy im Internet, wenn man Russell Brunson Storytelling googelt.
Ja, das stimmt.
Genau, aber deswegen viele Sachen, also ich habe echt viel geplant, Mann, also alleine auch die Aktivitäten und sowas, ne, das alles von hier aus Deutschland noch schon vorzubereiten und gerade vor allem Ägypten ist einfach auch ein Land, da geht vieles über Handschlag und vor allem alles Cash in the Hand. Also da kannst du nicht irgendwie über irgendwelche Buchungsportale jetzt oder, ja, geht schon, aber das sind dann meistens sehr, sehr schlechte Deals und deswegen braucht man da immer irgendwelche lokalen Kontakte, die ich glücklicherweise habe. Aber dementsprechend mit denen dann per WhatsApp so ein bisschen hin und her zu schreiben und so, das ist dann auch immer, das zieht sich dann auch über viele Tage. Das heißt, es ist dann doch ein sehr präsentes Thema und deswegen das Learning aus der Geschichte heraus, also ich bin super froh, dass ich es mache und ich mache es ja auch aus dem Grund jetzt nicht, um Geld zu verdienen, sondern vor allem als persönliche Learning Experience, ne, weil ich schaffe mir damit ja auch die Möglichkeit, Vorträge zu halten, ich schaffe mir die Möglichkeit, eine Reise für andere Leute zu organisieren. Und daran wächst man ja auch enorm. Und vor allem Menschen auch zu organisieren, gewisserweise ja auch zu führen als Veranstalter. Und ich sehe da wirklich den Lerngehalt dahinter. Und natürlich auch habe ich natürlich auch Bock, einfach mit coolen Leuten in Ägypten rumzuchillen und da gemeinsam zu lernen, sich auszutauschen. Es ist aber so wichtig. Und man weiß ja gar nicht, was da für Beziehungen draus werden, wie die sich innerhalb der nächsten 5 Jahre entwickeln. Vielleicht macht man dann irgendwie mal eine kleine Kooperation mit jemandem oder eine Beteiligungsgeschichte oder sonst was. Und dementsprechend das generell sowas zu machen, finde ich immer super cool. Aber wenn man sowas angeht, man muss sich immer, 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 immer vor Augen halten. Man kann nicht absehen, wie aufwendig das Ganze doch tatsächlich wird. Weil wenn man das plant und überlegt, wie viel Aufwand damit verbunden ist, kann man ja nur die Dinge in Konsideration ziehen, die man kennt. Und die Dinge, die unerwartet auftauchen, die kann man ja gar nicht mit einplanen. Und die plant man auch nicht ein. Und das ist ja auch der Grund, weshalb alle Projekte sich immer nach hinten ziehen oder immer viel zu niedrig budgetiert sind, weil man nur mit dem plant, was man kennt und erwartet. Aber die unerwarteten Dinge, die rechnet man natürlich nicht ein. Wie sollte man es auch tun? Man kann vielleicht einen Sicherheitspuffer machen. Das ist schon sinnvoll, aber so einen generellen Sicherheitspuffer, irgendwie was Zeit oder Geld angeht. Aber ja, so wirklich genau vorhersagen, das ist immer schwierig.
Ja, das stimmt. Dann ist noch die Frage, was sind die Incentives? Also wenn du sagst, du hast ein Budget und sagst, also hier dein Budget ist 100.000 Euro oder so, oder für die Reise, keine Ahnung, 20.000 Euro und du weißt, okay, ich habe jetzt so viel Geld, um die Reise anzutreten und will irgendwie noch ein bisschen Profit haben, aber das ist mir vielleicht nicht ganz so wichtig, dann wird es wahrscheinlich genauso sein, dass diese 20.000 Euro voll ausgeschöpft werden. Wenn es andersrum ist, wenn der Incentive ist, du wirst dafür belohnt, wie wenig Geld du ausgibst. Also du wirst quasi für die Effizienz belohnt. Gleiches Ergebnis, aber für das kleinstmögliche Geld, dann wird es wahrscheinlich nicht 20.000 kosten, sondern vielleicht nur 15.000. Wie stehst du dazu?
Ja, der Punkt ist halt, ich habe halt einfach auch den Anspruch, Leute immer zu wowen. Und also ich mache lieber keine Workation als eine Workation, wo die Leute am Ende denken so, was ist das denn hier? Deswegen, das Hotel muss echt geil sein und das ist jetzt auch echt ein richtig gutes Hotel geworden. Lustigerweise habe ich auf dem Storytelling-Seminar eine kennengelernt, die genau in diesem Hotel auch schon war, und zwar als Hoteltesterin, weil sie irgendwie mal für eine Reiseagentur gearbeitet hat. Und sie meinte, ja, ist eine sehr gute Wahl. Genau, und das natürlich trotzdem alles im Budget zu behalten. Also es kann eigentlich nur so sein, dass sich der Überschuss am Ende gen Null nähert, weil ich den Anspruch habe, so viel wie möglich den Leuten zu ermöglichen und gleichzeitig, dass sie so wenig wie möglich dafür bezahlen müssen. Und
das heißt, wenn du ein Budget hast, wird das eigentlich immer auf einen Cent genau ausgegeben.
Genau.
Weil ja, du willst nicht, dass sie mehr bezahlen, du willst aber auch das meiste rausholen. Und wenn du einen Tausender für dich oder 5.000 für dich behältst, sind das 1.000 oder 5.000 Euro, die du nicht verwenden kannst, um eine geile Experience zu schaffen.
Ja, genau. Und ehrlich gesagt, ich möchte ehrlich gesagt gar nicht Geld damit verdienen. Weil es ist oft so, dass ich Dinge entweder komplett kostenlos mache und oder selbst wenn mir Geld dafür angeboten wird, dass ich das ablehne und es einfach nur kostenlos mache. Jetzt nicht, weil ich so ein Gutmensch bin, sondern weil ich mir denke, ich möchte mich gar nicht erst in die finanzielle Denkweise hinter dieser Tätigkeit begeben, sondern ich möchte es wirklich einfach aus dem Bock heraus machen. Und wenn ich dafür Geld brauche, um das zu machen, dann ist das keine gut eingesetzte Zeit. Dann lasse ich es lieber. Also quasi, wenn die Entscheidung, wenn ich es für kostenlos mache oder for free machen würde und wenn ich dann überhaupt so überlege, oh, keine Ahnung, und dann bietet mir jemand an, ja, komm, du kriegst 5.000 Euro dafür und dann sage ich, ja, okay, let's go. So, dann finde ich, dann ist das keine gut eingesetzte Zeit. Weil 5.000 Euro verdiene ich auch ganz easy anders oder verdiene ich auch, ehrlich gesagt, in meinem Unternehmen durchs Tagesgeschäft. Und aber so ein Projekt jetzt anzunehmen, was ja über mehrere Wochen und Monate vielleicht immer wieder ein bisschen Aufmerksamkeit braucht und sowas, und das nur für Geld zu machen, das widerspricht gegen meinen Werten, gegen meine Werte. Also ja, also für mich ist wirklich super wichtig, dass man die Dinge tut in seiner Zeit, also zumindest langfristig, wenn man es irgendwie hinkriegen kann, dass man die freie Zeit, die man nutzt, wirklich für Dinge einsetzt, die man aus wirklich reinem Herzen machen möchte. Und ja, ich sag mal so, wenn man das Geld jetzt braucht, ne, also wenn man jetzt irgendwie ein bisschen Cash aufbauen möchte, klar, dann habe ich ja auch früher richtig hart gearbeitet und auch ohne Spaß dran zu haben und so weiter und ohne jetzt, ja gut, gewachsen und gelernt habe ich immer dran, aber jetzt mittlerweile so, wo es einfach nur darum geht, so ist ja, ist ganz nett, vielleicht hier noch eine kleine Münze dazu zu verdienen. Aber das ist es mir dann nicht wert. Also da müsste der Betrag dann schon sehr groß sein, dass ich sage, okay, ich mache da etwas gegen meinen eigentlichen inneren Willen. Genau.
Du möchtest deinen Wille reinhalten von dem Geld-Incentive.
Ja.
Also du möchtest nicht, dass Geld irgendwie eine Rolle spielt in dem, was du möchtest, weil am Ende kannst du das vielleicht gar nicht mehr trennen. Und dann weißt du eigentlich gar nicht mehr, was du möchtest und dann verläufst du dich und jagst dem Geld hinterher. Und du weißt aber jetzt schon, dass das nicht das richtige Ziel ist, um es hinterher zu jagen, und hast deswegen das so eingebaut. Das finde ich sehr, sehr interesting. Mhm. Ich glaube, bei mir ist das ähnlich. Ich habe noch nie so wirklich drüber nachgedacht.
Florian, wie wäre es denn, wenn ich dich jetzt frage, hey, hast du Bock, einmal die Woche jemanden zu coachen für 200 Euro die Stunde? So, genau, wie würdest du darauf reagieren?
Also mein erster Gedanke war, oh, die Stunde ist schon mal eine scheiß Basis. Also ich hab gar keinen Bock, für irgendwas zu arbeiten, wo ich irgendwas pro Zeiteinheit kriege.
Ja.
Das sehe ich schon mal gar nicht. Exakt. Also arbeiten, meine Zeit einzusetzen, also dass meine Zeit quasi der einzige Faktor ist in dem Output, in dem monetären Output meines Projektes, finde ich ganz schwierig, weil irgendwie bin ich so auf einmal versklavt. Auch wenn es ein sehr hoher Stundensatz ist, möchte ich nicht in den Gedanken reinkommen, dass ich meine Zeit für Geld aufwenden muss, sondern eher meinen Kopf im Sinne von, ich muss richtig schlau sein. Also dass ich quasi sage, hier, wir coachen dich ein Jahr lang, dafür gibt es diese Summe. Und das hat aber nichts mit Stunde zu tun, sondern es hat eher was damit zu tun, wie, was können wir für Ergebnisse hinkriegen. Ja. Das ist beim Coaching ein bisschen schwierig. Vielleicht mache ich es deswegen auch nicht. Also weil du kannst es irgendwie immer runterrechnen und du kannst auch nicht sagen, ja, ich coache dich so lange, bis du das Ergebnis hast. Das ist auch schwer, weil das ist auch immer zwei Leute, die da eine Rolle spielen. Aber so Angebote, Geld pro Zeiteinheit, gefallen mir immer nicht.
Was ist ein Thema, da hättest du richtig Lust darüber, jemanden zu coachen?
Das ist eine gute Frage. Muss ich noch ein bisschen drüber nachdenken.
Irgendwas, was du gerade richtig gut kannst, was dir gerade selber viel Spaß macht, wo du selber gerade viel lernst und so.
Ja, ich könnte gut jemanden coachen darin, wie alles mit NFTs, wie man in NFTs investiert, was sind NFTs, ihn in zwei Wochen zu einem NFT-Experten machen.
Okay, und wenn ich jetzt dich fragen würde, hey, was ist ein Thema, da hättest du gar keinen Bock drauf, das jemandem beizubringen, aber du kannst es nun mal.
Interesting. Ich glaube, fast alles, was ich kann, finde ich geil beizubringen.
Okay, nicht gar keinen Bock, aber einfach weniger Bock. Ja. Also es findest du irgendwie so, ist ganz nett, aber ist jetzt nicht das, womit du jetzt wirklich viel Zeit verbringen möchtest.
Eishockey. Ich habe keine Lust, jemandem Eishockey beizubringen. Ja. Ich bin richtig gut drin, aber wenn ich auf dem Eis stehe, möchte ich spielen. Mhm. Habe ich keine Lust, in die Trainerrolle zu wechseln.
Ja, okay, verstehe. Und ich glaube, wenn du jetzt irgendwie Angebote bekommen würdest, hey, coach mich oder coach den und so für so und so viel Geld. Ich glaube, also ich will ja gar nicht sagen, um Gottes Willen, nimm kein Geld für das, was du tust, auf keinen Fall. Bloß, ich finde, man sollte die Dinge oder... Na, man sollte, das ist natürlich doll gesagt, aber ich persönlich finde, für mich ist es einfach eine coole Entscheidungshilfe, sich zu überlegen, hey, wie würde die Situation aussehen, wenn ich kein Geld dafür bekäme? Würde ich direkt abspringen? Würde ich zögern oder würde ich sagen, ey, ganz ehrlich, ich habe da so Bock drauf, ich würde es auch for free machen. Und wenn du so Bock drauf hast, dass es auch ganz natürlich und easy von der Hand kostenlos abläuft und du dich nicht dazu hinzwingen musst, so, dann ist natürlich der heilige Gral, dann trotzdem eine Fee raufzuhauen, aber das Ganze nicht irgendwie unbegrenzt nach Stundenzahl zu machen, sondern irgendwie zu sagen, hey, wir machen jetzt hier ein Coaching auf, weiß ich nicht, 4 Wochen, kriegst jede Woche 2 Calls mit mir und wir arbeiten das und das und dafür kriege ich 10.000 Euro und das macht dir sowieso super viel Spaß, also, ne, wenn es das tut. Und dann verdienst du natürlich auch das, was gerechtfertigt ist daran. Und dementsprechend, ich finde, das ist schon eine wichtige wichtige Entscheidungshilfe. Und jetzt mit der Workation, eigentlich genau war es ja so gedacht, dass der Überschuss, ne, dass der hängen bleibt für mich. Aber es ist jetzt so geworden, dass das, ne, alles teurer geworden ist. Hotel war am Ende viel teurer als gedacht und so weiter. Ja, also es tut nicht im geringsten weh, dass ich das Geld nicht bekomme oder dass nichts überbleibt. Sondern im Gegenteil, ich denke mir, hey, jetzt ist der Überschuss schon so klein. Jetzt verpulver ich ihn komplett für die Teilnehmer. Ich möchte da keinen Cent von sehen, sondern jetzt möchte ich wirklich einfach die geilste Experience, die da machbar ist, mit dem Budget rausholen. Und habe jetzt, genau, also, und so habe ich es mir irgendwie von vornherein gedacht, dass es irgendwie ganz nett ist, da so ein bisschen was zu verdienen, aber es geht eigentlich darum, dass ich einfach Bock habe, da diese Learning Experience zu machen haben und irgendwie auch die Gruppe da zusammenzustellen und denen da wieder was Geiles auf die Beine zu stellen. Irgendwie eine coole Erfahrung. Genau.
Ja, nice. Ich mag den Gedanken, dass den Willen freizuhalten von Geld. Ich vermute, dass man sehr viele, ich meine, das ergibt auch Sinn, dass man sehr viele Entscheidungen basierend auf Geld trifft, aber auch sehr viele Wünsche hat basierend auf Geld. Und das geht in beide Richtungen. Und was ich damit meine ist, wenn du nicht viel Geld hast, dann möchtest du auf einmal ganz viele Sachen nicht, die viel Geld kosten und sagst dir, nee, möchte ich nicht. Und aber du möchtest sie eigentlich, nur der Grund, warum du sie nicht möchtest, ist, weil du sie dir nicht leisten kannst. Und genauso aber auch andersrum, wenn du richtig viel Geld hast, willst du auf einmal komische Sachen, die du vorher nie gewollt hättest und die du eigentlich auch gar nicht möchtest, vielleicht, aber jetzt nur möchtest, weil du sie leisten kannst. Und ich finde das nicht schlimm, nur ich finde es für mich zum Beispiel wichtig, egal in welcher Position ich gerade bin, habe ich gerade wenig oder habe ich gerade viel Geld, dass für mich klar ist, dass ich das gerade nur möchte oder nicht möchte, weil ich es mir gerade leisten kann oder nicht leisten kann. Mhm. Und dass es nicht jetzt wirklich mein interner Wunsch ist, der, wenn es gar kein Geldsystem geben würde, wirklich existieren würde, sondern dass es einfach nur, dass ich meinen Wunsch meinem Geldbeutel angepasst habe. Und ich glaube, es ist ein Schritt hin zum Selbstbewusstsein, zu wissen, ob das jetzt wirklich aus einem selbst herauskommt oder gerade jetzt entsteht, weil man es sich leisten kann oder der Wunsch in einem gar nicht entstehen kann, weil man es sich nicht leisten kann.
Hm. Verstehe. Kannst du das nochmal erklären mit dem Selbstbewusstsein? Das habe ich gerade nicht richtig verstanden.
Genau. Also ich möchte einfach ein Bewusstsein dafür entwickeln, ob ich jetzt gerade was möchte, weil ich es wirklich möchte oder nur, weil ich es mir jetzt seit kürzlich leisten kann. Hm. Also nehmen wir mal an, wir verkaufen jetzt die Firma und auf einmal kann ich mir ganz viele Autos leisten oder so. Und auf einmal möchte ich ein Auto haben, woran ich vorher noch nie gedacht habe. Dann ist jetzt die Frage, möchte ich das Auto jetzt haben, möchte ich das Auto jetzt nur haben, weil ich es mir leisten kann? Oder wollte ich das Auto damals nicht haben, weil ich es mir noch nicht leisten konnte? Und was will ich eigentlich wirklich, unabhängig von meinem Geldbeutel? Mhm. Und ich würde einfach gerne den Gedanken vom Geld davon trennen, was ich möchte.
Ja.
Und ja, das ist so der Gedanke dahinter. Und wenn ich dafür ein Bewusstsein entwickle, dann führt das einfach zu noch mehr Selbstbewusstsein, weil ich mir noch klarer bin, was ich jetzt wirklich will und was jetzt einfach nur durch meine äußeren Umstände so geframed wurde, dass ich jetzt denke, dass ich es möchte.
Ja. Mhm. Ich glaube wirklich, der Idealfall ist, dass du etwas tust, wo du selber dran wächst, wo du richtig, richtig Bock dran hast, wo du Abwechslung hast, Leuten richtig hilfst, also richtig krass irgendwie Leuten ihre Probleme löst und das irgendwie auch richtig spürst und zurückgemeldet bekommst, ne? Dass es nicht so komplett anonym passiert, anonymisiert passiert, sondern man irgendwie auch diese Dankbarkeit zu spüren bekommt. Ich glaube, das ist schon ein Faktor. Und wenn du dann das Ganze auch noch in abnormal kranken Dimensionen vergütet bekommst, dann, ich glaube, das ist wirklich so der heilige Gral des, der Job-Creation für sich selber. Und es sind ja viele Faktoren. Ich meine, man wird nicht glücklich, wenn man einfach nur, sage ich mal, 100.000 Euro im Monat zack aufs Konto gespült bekommt, ohne was dafür zu tun. Aber man wird auch nicht glücklich, wenn man den geilsten Job der Welt hat und dafür nicht adäquat entlohnt wird und irgendwie das Ganze nicht gewertschätzt wird. Und ich glaube, es ist irgendwie so die Mitte. Und ich glaube, das kann man sich sehr gut kreieren. Und gerade in diesem Dienstleistungsbereich, weil das ist echt eine Sache, die habe ich jetzt ganz neu eigentlich kennengelernt so oder mal reinschnuppern dürfen auf diesem Storytelling-Seminar nochmal. Und zwar, da waren ja eigentlich fast nur Dienstleister. Agenturen, Dienstleister, halt irgendwie Personal Coaches und sonst was. Und die haben ja alle ein Thema gehabt, für das sie richtig krass gebrannt haben. Der eine hat richtig krass für Immobilien gebrannt, der andere wollte dir zeigen, wie du Steuern sparst, der andere wollte dir wiederum zeigen, wie du dein Vermögen investierst und so. Und solche persönlichen Dienstleistungs-Businesses, klar, die sind vielleicht an deine Person gekoppelt, aber da gibt es auch Wege, wie du sie automatisieren kannst und oder deine deinen Zeiteinsatz wirklich minimieren. Und die verdienen natürlich überproportional gut, wenn sie die richtigen, oder zumindest ist da das Potenzial vorhanden, wirklich überproportional richtig krass Kohle zu machen, mit etwas, was die Leute extrem lieben. So, es funktioniert aber auch wirklich nur dann. Ne? Es gibt auch viele Leute, die überlegen sich, okay, was kann ich anbieten, was viel Geld macht, wo viel Nachfrage ist, aber eigentlich haben sie dann gar keinen Bock darüber zu reden oder das irgendwie sich damit zu beschäftigen und das wirklich auszuführen. Die meine ich nicht, sondern ich meine wirklich die Leute, die da wirklich für brennen. Zum Beispiel dieser eine Typ da, mit dem wir über Investments geredet haben. Und der hatte, also man hat richtig gemerkt einfach, wie das sein Thema war, wie ausgefuchst er da war und wie er einfach auch immer noch nach Jahren dafür extrem gebrannt hat. Und aber was der für Summen abgerufen hat, das war schon echt ordentlich. Hat auch ein Team. Das heißt, was seine Aufgabe ist, ist wahrscheinlich so irgendwie den ersten Kontakt zu machen. Genau, ein bisschen Gespräche führen. Und das Team arbeitet dann die Strategie aus für den Kunden. Und er geht vielleicht auch noch so auf solche Seminare und Veranstaltungen, um halt Kunden auch zu generieren. Das heißt, es ist schon noch ein Business und auch ein sehr zentriertes, um seine Person zentriertes Business. Genau, aber ich glaube, es ist etwas, was durchaus sehr fulfilling sein kann. Wenn man das möchte, wenn man einen Job haben möchte und nicht einfach nur ein rein automatisiertes Einkommen oder Exit und Cash auf der Bank und nie wieder arbeiten und sofort Rente.
Ja, also ich muss sagen, ich finde das nicht so erstrebenswert. Ich dachte mir in dem Raum, hier sind ja nur Dienstleister und das ist wieder das Thema, das sind alles Leute, die um ihr Brot zu verdienen, ihre Zeit als hauptsächliche Variable haben und dann haben sie noch ihre Expertise, die potenziert das. Also eine Zeiteinheit bei dem Experten ist viel mehr wert als woanders. Aber trotzdem ist es seine Zeit. Und ich finde das nicht so geil, weil wenn ich mir vorstelle, ich brenne für ein Thema richtig doll und das ist auch ein Thema, also erstmal muss ich dann davon ausgehen, dass ich auch recht lange dafür brenne, damit das irgendwie zu einem Unternehmen wird. Und dann ist auch die Frage, verdirbt mir das Geschäft vielleicht nicht auch meine Leidenschaft dafür? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich mag richtig gern Klavier spielen und ich kann es auch ganz gut, aber wenn das jetzt zu meinem Beruf werden würde und ich müsste damit Geld verdienen, dann immer wenn ich dafür arbeite und denke, oh fuck, ich habe gerade eigentlich gar keinen Bock, aber ich muss ja meinen Lebensunterhalt finanzieren, dann verbinde ich mit dem Klavierspielen irgendwie so ein bisschen auch ein schlechtes Gefühl. Das ändert sich natürlich, wenn ich hohe Summen abrufen kann und eigentlich gar nicht mehr wirklich in Geldnöten bin. Aber selbst dann, pro Zeiteinheit bezahlt zu werden, ist für mich irgendwie ganz, ganz unerstrebenswert. Ich möchte lieber pro Ergebnis oder irgendwie sowas bezahlt werden, für meine Denkleistung bezahlt werden. Ich möchte incentiviert sein, mir irgendwas Smartes zu überlegen, irgendein Problem zu lösen und das dann zu skalieren, als dass ich one-on-one meine Zeit einsetze. Weil das ist für mich einfach super, super wertvoll. Ich verbringe lieber meine Zeit damit, mit dir einen Podcast aufzunehmen. Ich verbringe lieber meine Zeit damit, mit Freunden was zu machen, mit meiner Freundin was zu machen, mit meiner Familie was zu machen. Und das können die Leute ja auch. Aber die haben trotzdem in ihrem monetären Haushalt immer noch die Rechnung drin, dass es unbedingt Zeit sein muss. Und wenn sie schlafen, passiert nichts. Wenn sie im Urlaub sind, passiert nichts. Und auf einmal habe ich einen negativen Incentive, um in Urlaub zu fahren. Dann denke ich mir, fuck, wenn ich jetzt in Urlaub fahre, dann kostet es mich nicht nur Geld, sondern ich verdiene auch noch gleichzeitig kein Geld. Und dann unterbewusst überlegt man sich, okay, ich kann jetzt aber auch nicht 5-mal im Urlaub fahren, sondern nur 2-mal im Jahr. Und das reicht ja auch, aber ich möchte all diese Entscheidungen, die mein Leben anbetrifft, gar nicht so sehr von Geld beeinflusst haben. Und das sehe ich bei Dienstleistern schon so, dass das so ist.
Mhm. Ja, da stimme also ich dir zu.
Die bauen sich so ein bisschen so ein richtig einen Käfig um sich rum, aber so einen richtig goldenen Käfig, so einen richtig geilen Käfig. Und der ist auch geil. Und manchmal ist es auch nice, wenn man sich einen schönen Käfig baut und dann da in seiner Zone ist. Und vor allem, wenn man richtig darauf abfährt, was man macht, dann verstehe ich schon, dass es einen richtigen Appeal hat. Das finde ich auch geil. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, jeden Tag rede ich mit Leuten irgendwie, helfe ich Leuten im NFT-Space klarzukommen. Ich weiß nicht, ob ich das Firma machen will, wahrscheinlich nicht. Aber fürs nächste Jahr finde ich das eine coole Sache. Und deswegen, ich kann das schon in irgendeiner Weise nachvollziehen. Ich glaube aber nicht, dass das mein Ding wäre.
Hm. Ich glaube, es ist noch mal ein bisschen anders als der goldene Käfig des Angestellten-Daseins.
Ja, es ist ein besserer Käfig.
Es ist schon ein besserer Käfig. Aber ich weiß 100%, was du meinst. Insbesondere das Thema Stundenlohn, ne? Also wirklich selbst wenn du für, weiß ich nicht, 500 Euro, 1000 Euro die Stunde oder sowas abrechnen kannst, das ist einfach in der Regel ein System, was einem selber, ja, es ist nicht ideal, weil wie du sagst, du kannst dann nicht einfach 10-mal im Jahr Urlaub machen und weißt, hey, währenddessen verdienst du trotzdem noch weiter dein Geld. Und ich finde auch irgendwie, es geht ja auch gar nicht nur um die Summen, die man jetzt zur Verfügung hat im Leben, um irgendwie happy zu sein und so weiter. Ab einem gewissen Grad hast du ja alle Möglichkeiten und kannst dein Leben gestalten, wie du Bock hast. Und ich finde, es ist auch jemand reicher, der 4 Stunden die Woche arbeitet und dafür, weiß ich nicht, 10.000 Euro im Monat bekommt, als jemand, der 100.000 Euro im Monat bekommt, aber 80 Stunden arbeitet. Ja, weil man darf nicht diese zeitliche Komponente auch vergessen. So, aber ich glaube, der Punkt ist, wenn du es hinkriegst, als Dienstleister so wirklich erstmal, ne, du musst erstmal wirklich leidenschaftlich sein für dein Thema und den unbändigbaren inneren Drang verspüren, dieses Thema in die Welt hinauszutragen und anderen Leuten damit zu helfen. Und wenn du es dann auch noch vom Fulfillment automatisiert bekommst, und du persönlich, dein persönliches Coaching ist nur, dass 10-mal im Jahr vielleicht für 2 Stunden dazu buchbare Sonderpaket. So, ich glaube, ne, und das auch nur wenn du Bock und Zeit hast. Ich glaube, dann ist es ziemlich cool, weil dann hast du da was aufgebaut, was Leuten irgendwie auch wieder halbwegs automatisiert was bringt. Vielleicht stehst du noch mit deiner Personal Brand dann für das Thema da und vielleicht gehst du dann noch auf Seminare und so und stellst das, ne, um Kunden zu akquirieren und Awareness zu schaffen. Aber wenn das Fulfillment läuft, wenn du ein Team hast, was deine Facebook-Ads schaltet und so, dann ist das, glaube ich, schon ja, ziemlich cool. Aber auf der anderen Seite, ja, wenn man sich überlegt, hey, du baust ein, ich meine, wenn man mal ehrlich ist, eine E-Commerce-Firma, ne, alle oder viele stellen sich das am Anfang so ein bisschen wie so ein passives Einkommen vor, ne, dass du vielleicht ein paar Stunden im Monat kurz ein bisschen was managen musst und das war's dann schon.
So wird es auch vermarktet.
Okay. Ja, mittlerweile glaube ich nicht mehr so sehr, aber früher auf jeden Fall, zumindest als wir angefangen haben. Und zum Glück war das nie unser größtes Ziel, dass wir ein passives Einkommen aufbauen, sondern wir wollten ja vor allem eine große Firma aufbauen. Ne? Und deswegen haben wir auch das Ganze als Vollzeitjob betrieben immer. Und genau, aber die Vorstellung davon, sage ich mal, einfach so komplette finanzielle Freiheit zu haben und freien Tisch zu haben und jetzt kannst du machen, wo du Bock drauf hast, unabhängig von dem, was, ne, was das Geld angeht, ja, ist natürlich auch cool. Oder was würdest du sagen? Was ist das für dich ideale Konzept?
Also ich finde es, ein großes Problem, was ich mit Dienstleistern habe, ist, ich kann mir eigentlich alles mehr oder weniger geil vorstellen. Nur eine Sache kann ich mir gar nicht vorstellen, und zwar, dass ich das gleiche Thema 40 Jahre lang geil finde. Und wenn du in den meisten Dienstleistungssektoren bist du recht spitz. Also da hast du halt dein eines Thema und kannst auch nicht wirklich davon abweichen. Es gibt manche Themen, so Storytelling zum Beispiel, da ist zwar ein Thema, aber wenn du das kannst du in verschiedene Branchen anwenden, da kannst du irgendwie trotzdem noch deine ganzen intellektuellen Interessen befriedigen. Aber was ich gern machen möchte, ist, ich möchte mich stetig weiterbilden. Ich möchte stetig Bücher lesen, ich möchte stetig on top of new technologies sein und meinen natürlichen Interessen folgen und dann darum was aufbauen. Und für mich sehe ich das eher so, dass ich arbeite, um zu lernen. Also das ist, glaube ich, das, was ich richtig geil finde. Und wenn ich ein Dienstleister bin und irgendwas ein krasser Experte bin, dann lerne ich vielleicht gar nichts mehr, sondern ich bringe nur noch bei. Und klar, man lernt dann auch immer ein bisschen was, wenn man was beibringt, aber das Ziel ist es dann vor allem irgendwie was beizubringen und das finde ich auch cool. Aber das kann ich auch machen, wenn ich gerade was neu gelernt habe und einfach in kürzerer Zeit einfach einer der Besten oder der Kompetentesten in dem Bereich geworden bin. Und ich weiß nicht, jetzt vor 5 Jahren war E-Commerce richtig spannend und generell ein Unternehmen aufbauen war richtig spannend. Und da dachte ich mir, Alter, wie geil wäre das, wenn ich da verstehen würde, wie das funktioniert, wenn ich nicht immer nur die YouTube-Ads angezeigt bekomme von irgendwelchen Leuten im Hemd, die sagen, ja, willst du so und so viel Geld mit E-Commerce verdienen, jetzt ist deine Chance, sondern wirklich mal hinter den Vorhang blicke und verstehe, wie das funktioniert. Und das haben wir dann gemacht und das war richtig cool und das ist immer noch richtig cool. Und ich interessiere mich aber auch für NFTs und jetzt könnte ich mir auch vorstellen, da irgendwas zu machen. Ich interessiere mich auch in einem Jahr für irgendwas anderes und dann kann ich dazu was machen. Und deswegen finde ich auch unseren Podcast so geil, weil der ist einfach nur ein Rahmen. Und der Rahmen ist der Rahmen ist richtig, richtig groß und wir können über die Themen reden, die uns gerade interessieren. Und wenn man sich mal die Folgen anguckt, dann geht es mal um Investments, mal geht es um Mitarbeiterführung, mal geht es um Storytelling, mal geht es um NFTs, mal geht es um Psychologie, mal geht es um Philosophie. Das ist ja eine ganz, ganz bunte Palette an Themen, die irgendwie interessant sind. Und wenn ich mir so meinen Beruf der Zukunft vorstelle, dann ist das, dass ich immer weiter lerne und dadurch auf neue Ideen komme und die dann umsetze und dadurch mein gelerntes Wissen richtig ausbaue in dem Bereich, der mich gerade interessiert hat. Und das ist so stelle ich mir das mehr vor, als dass ich ein Thema habe, wo ich dann 40 Jahre drauf lang rumreite.
Mhm. Ja. Ich weiß nicht, ob man das muss, als wenn man so ein Dienstleistungsbusiness machen möchte, ne? Aber du hast schon recht. Man positioniert sich in der Öffentlichkeit.
Ja, du stehst für irgendwas.
Alex Fischer hat Immobilien gemacht oder Immobiliencoachings. Jetzt macht er zwar Steuercoachings, aber es ist immer noch das gleiche Ziel. Immer noch das gleiche Ziel, sag ich mal, von nix Geld aufbauen und wenn du Geld hast, dann Geld vermehren. Und wenn der jetzt auf einmal, weiß ich nicht, in den Urwald geht zu irgendwelchen Schamanen und wiederkommt und irgendwelche schamanischen Rituale verkauft, würde man sich auch erstmal denken, Moment. Also okay, vielleicht wäre es auch wieder eine runde Story, aber ich weiß, was du meinst. Man ist irgendwie festgefahren in seiner
Er müsste sich halt ständig wieder neu verkaufen. Mhm. Man muss immer wieder quasi sagen, okay, jetzt finde ich das interessant und das ist der Grund und alle, die mich vorher cool fanden und das Thema spannend finden, ich hoffe, ihr findet jetzt auch das neue Thema spannend oder ich muss neu auf Kundenakquise gehen. Das geht alles. Aber ich sehe es nicht für mich.
Ja. Ja, verstehe. Ich finde ehrlich gesagt auch cool irgendwie, also ich habe gestern in einem Telefonat mit einem befreundeten Unternehmer festgestellt, also er meinte so, es gibt so die zwei Typen halt, die Leute, die aufbauen, ne, die die Firmen gerne aufbauen wollen, aber dann keinen Bock mehr haben, sie wirklich bis ans Ende durchzuoptimieren und auszureifen und weiter zu wachsen zu lassen. Und es gibt die Leute, die haben gar keinen Bock, die ersten Schritte zu gehen, weil es viel zu risikoreich ist und unsicher und so. Und die haben aber richtig Bock, ein bestehendes Unternehmen zu nehmen und das richtig geil weiterzuführen. Und ich muss auch sagen, ich finde es schon cool, irgendwie ein Unternehmen zu führen und zu optimieren und so. Und aber ich muss sagen, also wirklich mein Herzschlag geht da hoch, wo es darum geht, irgendwas Neues zu wagen und was komplett Neues aufzubauen. Und deswegen, Ich sehe es auch eher so, also aktuell muss ich sagen, ich bin absolut happy. Ne? Also ich finde, ich hab mir das Leben kreiert, wo mir wirklich kaum was fehlt. Also es ist alles cool, ich werde ständig gefordert, ich mache nur die Dinge, die mich interessieren. Ich habe viel Spaß beim Arbeiten und so, ich mache viele Reisen und so. Und genauso irgendwie denke ich, langfristig könnte es auch weitergehen, dass man halt einfach aber dann auch immer neue Unternehmen macht und die ab einem gewissen Zeitpunkt dann vielleicht einfach auch verkauft. Und nebenbei trotzdem noch irgendwie so ein bisschen so Community-Aufbau betreibt, aber ohne jetzt großartig, dass das jetzt mein Dienstleistungsbusiness ist, womit ich jetzt Cash verdienen möchte, sondern einfach um, ja, weil es halt auch geil ist, sich in einer Community auszutauschen und diesen ganzen Space richtig intensiv mitzuerleben. Deswegen gehen wir ja auch auf Konferenzen, deswegen sind wir jetzt auch bald auf so einer Krypto-Konferenz oder NFT-Konferenz. Und das finde ich, ist ja auch irgendwie ein großer Teil dieser Experience. Und dann mache ich es halt auch ganz gerne, dass ich selber irgendwie was organisiere, ne? Und selber irgendwo, weiß nicht, Leute einlade oder eine Reise organisiere gemeinsam und so. Und ja, ich glaube, das ist eigentlich eine ganz coole Mitte, wenn man irgendwie ein Hauptbusiness hat, wo man einfach richtig Bock hat, richtig Spaß daran hat, sich das irgendwie aufzubauen, so die ersten Erfolge mitzunehmen und so, und ab irgendeinem gewissen Punkt gibt man es dann ab. Und nebenbei macht man einfach Sachen, die geil sind.
Ja, also es ist wirklich, ich finde immer wieder, viele der Gespräche, die wir führen, kommen eigentlich immer wieder auf dieselbe Conclusion. Und zwar ist es ganz entscheidend zu wissen, was man selber möchte und dann entsprechend zu handeln. Ich kann mir so gut vorstellen, dass Leute sagen, Alter, ich habe so Bock auf dieses eine Thema. Ich beneide sogar manchmal Leute, die sagen, Alter, Anwalt finde ich so geil. Ich finde Jura richtig nice. Ich studiere Jura, dann bin ich Anwalt und dann mache ich das für den Rest meines Lebens und finde es richtig, richtig nice. Und ich denke mir, die kriegen daraus die gleiche Freude, wie ich sie aus den verschiedenen Sachen kriege, die ich mache. Aber die wissen eigentlich schon die ganze Zeit, was sie machen und haben eigentlich schon sich darum gekümmert und müssen sich nicht immer was Neues überlegen. Und ich finde es geil, mir was Neues zu überlegen, aber es ist natürlich auch, ich habe keine Ahnung, wo ich in 3 Jahren bin. Also ich kann wirklich nicht sagen, was ich in 3 Jahren mache. Und ich hätte auch vor einem Jahr oder vor 1,5 Jahren nur höchstens 40% der Sachen, die ich heute mache, erahnen können. Und ich feiere das, aber trotzdem denke ich mir auch manchmal, wenn ich genau die gleiche Erfüllung einfach nur dadurch bekommen könnte, dass ich irgendwie Anwalt bin und das richtig geil finde und richtig Spaß daran habe, dann ist das auch nice. Und ich denke, der Punkt hier ist, solange man irgendwie in seinem Leben herausgefunden hat, was man cool findet und daran Spaß hat, dann kann es auch geil sein, Dienstleister zu sein. Dann kann es auch geil sein, Unternehmer zu sein. Es muss halt nur zu einem selber passen.
Voll.
Und
ja.
Ich weiß nicht, also die einfachste Analogie ist, wie die Frage ist jetzt, wie finde ich heraus, was ich möchte? Und entweder hast du schon ein krasses Selbstbewusstsein und weißt es schon seit langem. Ich finde die Taktik immer cool, Sachen zu probieren und am Anfang des Lebens, also in den 20ern, High Risk zu gehen und verschiedene Sachen auszuprobieren, kostenlose Praktika macht bei Leuten, die man inspirierend findet, irgendwo ja for free arbeiten, weil da so kommst du überall rein und kannst alles probieren. Und ich stelle mir das immer vor wie ein Restaurant. Also ich komme rein, ich habe keine Ahnung, was diese ganzen Gerichte bedeuten, und statt dass ich irgendeins wähle, sage ich, gib mir gern einfach so einen gemischten Vorspeisenteller von allem, und dann weiß ich nach meinem Vorspeisenteller, was ich eigentlich geil finde. Mhm. Und ich finde, dieser Vorspeisenteller, den sollte man früh machen, weil da kann man sich leisten, in das Risiko zu gehen. Dann ist man noch dynamisch, kann noch schnell wechseln und man kann auch mit 40 noch den Beruf wechseln. Das haben wir letztes Mal auch drüber geredet, da gibt es sehr viele Beispiele. Nur man muss es sich ja nicht schwerer machen, als es eigentlich ist, und kann es auch einfach schon früher machen. Und um diese Analogie vielleicht weiterzuspinnen, für mich ist es halt so, dass ich in das Restaurant gehe, viel teste, dann eins gut finde, dann nehme ich den Hauptgang, und dann aber, nachdem ich das Restaurant 4 Jahre lang besucht habe, denke ich mir, die Karte hat sich bestimmt geupdatet, geben Sie mir nochmal die neue Vorspeisenkarte. Dann teste ich nochmal und dann entscheide ich mich für den neuen Hauptgang, den ich jetzt für die nächsten 3 Jahre essen möchte. Und ich glaube, da gibt's unterschiedliche Typen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich da meinen gefunden habe. Und das ist witzig, weil den Typen, den ich gefunden habe oder den du, der du auch bist, das ist eigentlich der, es ist komisch davon zu sprechen, wir haben ihn gefunden, weil die Definition von unserem Typen ist, wir erfinden uns immer wieder neu. Das ist eigentlich fast eine faule Ausrede, weil ich sage, ich entscheide alle 3-4 Jahre neu, was ich gut finde und muss mich nicht einmal festlegen, aber das passt.
Hm. Ja, und ich glaube, das zeugt auch bei dir von einer sehr tief oder einem sehr tief verankerten Selbstwertgefühl, weil du einfach keine Identität benötigst, die, also natürlich hast du eine Identität, aber ich sag mal keine berufliche Identität, die du jetzt quasi auf deine tatsächliche Person rauf brennen musst über viele, viele Jahre, die dir Sicherheit gibt, sondern es ist ja eher so, also ne, dann könnte ich das verstehen, wenn du davon extrem abhängig bist und nach 20 Jahren sollst du diese Identität, die du jetzt hattest, auf einmal wieder über den Haufen werfen und jetzt bist du wieder ein, in Anführungszeichen, niemand und beginnst bei null. Aber wenn du das davon gar nicht abhängig bist, so, dann stehen dir alle, also dann ist diese mentale Blockade vielleicht weg und dann stehen dir alle Möglichkeiten der Welt offen und du kannst immer wieder das machen, was dich gerade begeistert. Ich bin kein Fan davon, extrem kurzfristiger Ebene immer so hin und her zu switchen, so jetzt mache ich mal das, jetzt mache ich mal das. Ich finde schon, es ist geil, auch wirklich sich auf etwas einzulassen und das über viele Jahre zu betreiben. Aber sein ganzes Leben, das ist halt das Ding. So die 40 Jahre, da 40 Jahre Berufszeit irgendwie eine Sache, also ne, geil, wenn Leute das feiern, aber ich persönlich auch, könnte ich mir überhaupt nicht vorstellen, sondern ich sehe es eher so in 5 Jahresabschnitten, sich richtig intensiv mit einem Thema zu beschäftigen, aber genau, also wie es dann, ich meine, es ergibt sich dann eben.
Man fängt auch nicht bei null an, also so wie ich, du hast vollkommen recht, wie ich es vorhin gesagt habe, ist es so, okay, ich mache 3 Jahre das, dann schmeiße ich es weg und dann mache ich 3 Jahre was anderes. Das finde ich, ist wie beim Aktientraden, also hin und her kaufen in kurzen Zeitabständen, das finde ich schwachsinnig, sondern das baut ja alles aufeinander auf. Also zum Beispiel bei uns, wir haben jetzt 5 Jahre lang E-Commerce gemacht und machen es immer noch, aber jetzt haben wir auch angefangen, in andere E-Commerce-Marken zu investieren. Zum Beispiel von unserem Produktmanager haben wir jetzt in seine E-Commerce-Marke investiert. Und wir sind immer noch auf der Suche nach anderen E-Commerce-Leuten, die auch Lust haben, eine Brand aufzubauen oder schon eine aufgebaut haben, wo wir auch rein investieren können und dafür halt entsprechend Geld und auch unser Know-how einsetzen können.
Wenn ihr da Interesse habt, meldet euch. Und zwar an podcastproaktiv@gmail.com.
Nice. Und das ist der gleiche Space, aber wir sind in einer ganz anderen Position. Also wir entwickeln so eine Evolutionsstufe und machen das Gleiche, nur halt aus einer anderen Perspektive aus. Und das finde ich geil. Und ich denke, der E-Commerce wird auch nie irgendwie vorbei sein, auch wenn wir unser Unternehmen verkaufen und so. Wir werden immer irgendwas damit zu tun haben. Und wenn es auch nur der Grundstein ist für das Nächste, was wir machen. Weil wir dann da Kontakte haben, weil wir da was gelernt haben. Und die Frage ist, wohin möchtest du, also was ist das Ziel, wo du hin möchtest und baut es basierend auf dem Ziel aufeinander auf? Also wenn mein Ziel ist, ein perfekter Operator von E-Commerce-Unternehmen zu sein, dann müsste ich jetzt die ganze Zeit quasi Geschäftsführer von unserer Brand sein, für immer. Aber wenn mein Ziel ist, ein richtig krasser Unternehmer zu sein, dann ist es viel schlauer, irgendwann zu wechseln beim E-Commerce in die Investorenrolle und dann vielleicht noch ein anderes Unternehmen aufzubauen, um so mein Skillset, mein Werkzeugkasten immer weiter aufzubauen. Und die Frage, ob man eine konsistente Linie hat, stellt sich dann, muss man betrachten nach dem Endpunkt, den man hat und nicht danach, wie es in dem Moment aussieht. Und noch eine Sache, die du gesagt hast, die ich ultra, also die bei mir gerade so ein bisschen Klick gemacht hat, ist das mit der Identität. Ich hasse es, wenn ich in irgendeine Identität reinrutsche, die irgendwie, ja, die irgendwas ist. Also ich mag es gar nicht, wenn man sagt, das und das ist, also Florian ist der und der Guy. Also der
Florian ist der Steuerexperte.
Ja, genau. Das mag ich nicht. Ich meine, in so einem Fall, da kann man sich, glaube ich, recht schnell neu erfinden. Aber ich mag es auch nicht besonders gern ich sag's mal so. Es gibt so manche Sachen, die ich mache, da fragen sich Leute, warum macht er das? Zum Beispiel, dass ich irgendwie vor 3 Jahren oder so einen TikTok-Account gemacht habe und dann ganz viele TikToks gedreht habe. Weil eigentlich habe ich Physik studiert und hatte ein Unternehmen und das, meine engsten Freunde, die würden wieder so rum sagen, das passt, aber alle, viele anderen würden sagen, nee, das passt nicht. Und ich mag es gerne, mich nicht in so eine Schublade zu stecken, sondern, und nicht auch immer der nur Seriöse zu sein, sondern auch mal der, der einen TikTok macht, weil ich nicht daran glaube, dass ich als Mensch in irgendeine Schublade passe. Und ich glaube, viele Menschen passen nicht in eine Schublade. Und ich versuche immer, irgendwie Sachen zu machen, die so ein bisschen außerhalb der Norm sind, damit ich gar nicht erst anfange, in irgendeiner Schublade, mich selbst auch in irgendeine Schublade einzusiedeln, außer in der Schublade, dass ich jemand bin, der sich immer neu erfindet und der immer neue Sachen ausprobiert. Mhm. Und gleichzeitig da aber ein Bewusstsein dafür hat, dass er true to himself bleibt. Und das ist ein Balanceakt. Also das ist, man könnte jetzt sagen, okay, man kann nicht beides aus allen Welten haben, aber ich glaube, ich versuche damit einfach, das so hinzukriegen, dass ich meinen Wille und mein Bewusstsein für mich reinhalte und das nicht irgendwie an irgendeine Identität gekoppelt ist, die mir in der Gesellschaft Halt gibt, dass es nicht an irgendeinen krassen Erfolg gekoppelt ist, der mir Selbstbewusstsein gibt, sondern dass es einfach nur an mir und dem, was ich möchte, gekoppelt ist.
Ja.
Wenn das Sinn ergibt.
Sehr, sehr schönes Schlusswort. Lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, falls da jetzt was dabei war heute in dieser Folge, wo du dir denkst, so boom, da hat Florian ja mal wieder voll ins Schwarze getroffen und voll einen abgerifft über irgendein geiles Thema, dann würden wir uns freuen, wenn du diese Folge kurz teilst. Und ja, also ohne Scheiß, Florian, das hat mich gerade auch noch mal ein bisschen zum Nachdenken angeregt. Werde ich mir auf jeden Fall noch mal Gedanken drüber machen. Und hat mich auf jeden Fall wieder sehr gefreut. War eine richtig coole Folge. Und dann bis zum nächsten Mal.
Also auch Zuhörer, wenn du nicht nur was von mir gehört hast, sondern auch was von Friedemann, auch bitte gerne die Folge teilen. Aber danke für die Blumen, Friedo.
Ja, also spätestens bei dem Riff da am Ende muss eigentlich jeder einzelne Zuhörer das mindestens an 5 Leute geteilt haben. Alright, also dann, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Mein Lieber, bis dann. Ciao, ihr Lieben.